Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, da sind wir mal wieder.
Ja. Ich hatte zwar fast verarbeitet, also nicht verschlafen, sondern verarbeitet.
Wie verarbeitet? Du warst quasi schon in der Theorie mit dem Podcast fertig, aber in der Praxis noch nicht.
Nee, ich hätte den Podcast fast vergessen, weil ich war doch im Garten und war am Arbeiten. Und habe nur zufällig deine Nachricht gesehen, ich bin bereit, wer noch?
Ja, und wie kann man denn sowas vergessen? Ist das nicht ein essentieller Bestandteil deines Lebens?
Ja, das auch, aber ich habe es ja nicht vergessen, ich hatte nur die Zeit nicht im Blick.
Wir machen den Scheiß doch schon 13
Jahre. Ich habe gedacht, du kannst, ich habe nur so gesagt, hier vom Podcast kannst du die Zeit noch nutzen und gehst mal in den Garten, wenn halt die Sonne rauskommt. Wobei, jetzt haben sie ja schon wieder den Wetterbericht geändert und soll ja bewölkt bleiben heute, also egal. Und habe gesagt, nutz die Zeit, oder nutze den Tag, carpe diem, den Tag. Und habe gerade eine kleine Pause gemacht, wollte was trinken gehen und dann guck zufällig aufs Handy und dann sehe ich nur deine Nachrichten. Ich so, oh, da war doch was. Haben wir denn schon so spät, Wir hatten an der Uhr gedreht und so.
Was heißt so spät? Wir haben uns um 10 Uhr verabredet. Das ist ja für Sonntag nun wirklich nicht spät. Meine Güte.
Für andere ist es sehr früh sogar.
Ja, also für mich ist das eher früh, gerade am Sonntag.
Naja, wir hätten auch später machen können, aber du wolltest ja so früh.
Na Moment, du hast gesagt, ab 10 geht und da dachte ich, denn wenn er ab 10 schreibt, dann ist das auch seine präferierte Zeit, dann tu dem Thomas mal den Gefallen.
Ich gebe mir nur ein Zeitfenster, ab da bin ich dann geistig eventuell anwesend.
Ach so.
Und könnte machen, ja. Mhm.
Also dann habe ich das Zeitfenster relativ früh geöffnet sozusagen. Okay.
Dann, dafür hast du ja dann frei heute Mittag.
Naja, ich muss ja noch ein bisschen Post-Production machen und so weiter. Also so ist ja
nicht. Ich sag ja, heute Mittag dann.
Ja. Kommt drauf an, wie lange das ganze Theater hier dauert.
Wir machen schnell, wir geben Gas.
Meinst du?
Ja, ich will nachher noch Spaß.
Ja, schöne Grüße an Herrn Markus.
Ja, genau, den auch.
Ja. Ältere Zuhörer oder Zuhörerinnen werden jetzt diesen Witz wahrscheinlich nicht verstanden haben.
Ja, dann ist es so. Was willst du machen?
Wir können ja nicht allen gerecht werden.
Genau, wir werden nicht jünger. Wobei ich gesehen habe, die Frau Schöneberger ist jünger als ich.
Die ist, glaube ich, gerade 50 geworden.
51?
Oh, doch schon, okay.
Also 74er Baujahr oder so. Also, ja. Mhm. Habe ich gerade zufällig gesehen. Ich so, oh, die Frau Schöneberger ist doch jünger als ich. Ich hatte gedacht, wir wären gleich alt.
Ja, mein Gott. Ich komme ja gerade auf. Ach so, wir hatten ja gerade über Frau Schöneberger gesprochen.
Genau.
Ja, und
über Gottschalk, Jauch und.
Genau. Ja.
Ich habe die Sendung aber nicht gesehen.
Also ich habe sie auch nicht, nur.
Dass ich da was verpasst habe.
Ich habe sie auch nur nicht temporär, sondern teilweise gesehen. Ich habe ja gerade schon meine Meinung dazu abgegeben. Der Herr Gottschalk hält sich zwar mit dummen Sprüchen zurück, ich glaube, da ist er etwas zurückgerudert, da hat er vielleicht ein wenig gelernt aus der Vergangenheit, aber er ist nicht mehr so spontan, eloquent, wie er einmal war. Man merkt, der Lack ist ab, ne?
Ja, mein Gott, er wird ja auch nicht jünger.
Ja, aber.
Das müssen wir auch immer wieder mal sehen. Ja. Es ist nicht jeder ist ein Hester. Ja.
Naja, da war ja der Lack auch schon lange ab und man hat ihn ja trotzdem noch vor die Kamera geschoben und hat ihm da jedes Jahr ein Ehrenbambi überreicht und er wusste ja gar nicht mehr so richtig, was so los
war. Wohin
wir
denn Bambis? Ne?
Ja, mein Gott. Er ist ein altes Zirkuspferd. Oder war ein altes Zirkuspferd, ja. Gut. Somit haben wir auch unsere popkulturellen Themen fast abgeschlossen.
Ja, fast.
Ein Thema GTA 6, das wird sich verschieben auf den 26. Mai 2026.
Ja, da musst du noch mal länger drauf warten. Das ist ja, glaube ich, immer noch so mit einer der Titel, der für dein Spieler-Comeback sorgen könnte. Ne?
Ich habe mir ja fest vorgenommen, da wieder einzusteigen. Also ja, speziell für dieses eine Spiel wieder einzusteigen.
Ist das Spiel, das dich einen Gaming-PC zusammenschrauben lässt oder dann doch Konsole?
Ja, ich aufgrund dessen, dass ich ja auch so viele Produkte teste rund um den Bereich Gaming in Anführungsstrichen, also speziell auch Monitore, habe ich mir den einen Tag wirklich gedacht, so ein kleiner Spiele-PC, der würde dir ja jetzt auch gut okay. zu Gesicht stehen.
Ja, und das muss ja nicht unbedingt sein. Du kannst ja hier mittlerweile mit den Leistungsdaten, wenn du mal guckst, ein PS5 Pro, beziehungsweise auch bei der Xbox mit den Bilddaten, die sie raushauen können, macht durchaus ein vernünftiger Spielemonitor oder Gaming-Monitor dann in dem Bereich auch Sinn. Ja, weil gerade wenn du mal sagst hier, du willst mehr Quality-Mode dann, ja, 4K eventuell, wenn die Titel es unterstützen, und da dann entsprechend mit bei der Pro vielleicht dann auch mal 60 Hertz, dann, wie gesagt, muss nicht unbedingt ein Gaming-PC sein, aber es ist halt immer die Frage auch mit der Präferenz, die man hat, beziehungsweise bis wie viel FPS willst du dann halt oder bist du technisch in der Lage, mit deinem Gaming-PC dann auch zu pushen? Das ist ja die andere Frage. Und in welcher Auflösung willst du halt dann auch spielen? Ja, es muss ja nicht unbedingt 4K sein.
Ja, aber es würden sich ja ganz neue Testszenarien ergeben und viele Möglichkeiten, die ich bisher abgelehnt habe, weil ich es halt nicht testen konnte aufgrund der technischen Umgebung, hätte ich dann natürlich wieder. Also da würde sich ja ein ganz neuer Horizont auftun. Und deswegen bin ich trotzdem schwer am Überlegen, ob ich nicht nochmal ein bisschen aktiver in den Bereich Gaming einsteige. Vielleicht ist es auch meine Midlife-Crisis. Andere kaufen sich einen Porsche und ich kaufe mir jetzt nochmal oder stellen mir nochmal einen Gaming-PC zusammen. Keine Ahnung.
Klick dir mal einen High-End-Rechner aktuell zusammen, was du mit den aktuellen Preisen auch zahlen müsstest. Und dann, ja, guck dir einfach mal das Ergebnis an.
Naja, gut, es würden ja einige Dinge auch als Testsample hier reinkommen und das würde natürlich den Kauf ein wenig entlasten. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Also um gewisse Dinge müsste ich mir keine Gedanken machen.
Ne? Also eine 5080 kannst du mir auch zuschicken.
Ja, das ist so gerade so ein Punkt, da habe ich noch kein Testsystem oder Testprodukt gefunden. Aber so Mainboard, SSD, Gehäuse, da wäre ich schon mal.
Ja, brauchst ja alles mal zwei, ne?
Du willst auch noch mit einsteigen. Ja.
Hallo?
Ja, es ist immer schwierig, weil einer kann ja nur drüber sprechen. Gut.
Nicht unbedingt, aber egal.
Naja, schauen wir mal. Das besprechen wir dann offline, hätte ich bald gesagt.
Aber genau, GTA verschiebt sich auf jeden Fall. Also es ist nicht, also wir haben, mein Gott, wer ein bisschen da nicht blauäugig durch die Gegend gegangen ist, ja, hat eh sowieso schon mitgerechnet. Also die Historie ist ja nicht gerade oder hat für einen festen Launch im Herbst oder erwarten lassen. Ja. Also von daher nicht jetzt so die Überraschung. Dass es natürlich jetzt noch gut ein Jahr ist, eine andere Sache, ja, wenn man auch mal guckt, wie lange sie schon dran arbeiten, okay, ja. Viele haben ja auch gesagt, lieber verschoben und dafür kriegen wir halt ein gutes, komplettes, ja, bugfreies Spiel. Wage ich ja etwas zu bezweifeln, aber
ich egal. Auch.
Warten wir es mal ab. Wobei einige, ja, bis die News ja kam, einige, oder man eigentlich davon ausgehen konnte, vielleicht ist der Termin Herbst ja doch so, zumindest mal dieses Jahr noch gesetzt. Borderlands 4 hatte ja angekündigt, dass sie sogar früher erscheinen als ursprünglich angekündigt. Und da hat man ja auch gedacht, die wollen halt dem Release von GTA 6 da ein bisschen vorgreifen oder den Abstand ein bisschen größer machen. Und die müssten ja wissen, von was sie reden, ja, oder warum sie das machen. Ja, da war ja so der erste Verdacht noch, okay, GTA 6 kommt doch noch, bis dann halt die News jetzt kam. Oh mein Gott, ich bin nicht so der GTA-Fan, also von daher, das ist jetzt nicht unbedingt so der Titel, auf den ich jetzt dieses Jahr groß gewartet habe.
Ja, also ich glaube, ich habe damals schon gesagt, in der Podcast-Folge, wo wir über GTA 6 gesprochen haben, das wird sich bestimmt verschieben. Also das hatte ich, glaube ich, damals schon irgendwo vermutet. Und die Vergangenheit hat es ja uns gezeigt, wie du das eben gerade auch richtig erwähnt hast. Ne?
Ja, ich bin jetzt mal gespannt, welche Titel, die ja eigentlich verschoben wurden oder die Termine sich geändert hatten, inwieweit die eventuell wieder dieses Jahr auf einmal auftauchen irgendwo. Ja, wobei, wenn man mal einen Termin verschoben hat und sich die Zeit da eigentlich dann mit eingerechnet hat, sollte man vielleicht dann bei den Terminen auch bleiben. Ich bin mal gespannt, was es dann halt für Veröffentlichungen nächstes Jahr schon wieder bedeutet. Ja, weil jetzt haben wir einen festen Termin. Gehen wir mal davon aus, um diesen Termin herum, ja, wenn nicht genau am 26. wird halt gelauncht. Da kommt hoffentlich nichts mehr groß dazwischen. Ja, gerade 12 Monate sind ja doch nochmal eine recht lange Zeit. Das sollte dann passen, hoffentlich. Nur mal gespannt, wie gesagt, da werden jetzt einige Titel dann um diesen Termin herum planen. Entweder mit genug Abstand nach vorne, ja, oder nach hinten halt. Weil da braucht man sich nichts vormachen. GTA ist so groß. Das wird der Launch werden, ja, im Mai.
Ja.
Und da wird wochenlang wahrscheinlich nichts anderes erstmal gehen. Braucht dann doch ein bisschen viel Zeit, ja. Da werden einige Spielstunden draufgehen. Und andere Releases hätten es da echt schwer, ja. Selbst wenn du ein ganz anderes Genre eigentlich bedienst, aber GTA ist so groß.
Ja, das hat eine wahnsinnige Strahlkraft, das ist klar, das ist so.
Das ist unglaublich, ja.
Wobei wenn es sogar mich dazu eventuell bewegt, wieder in den Gaming-Markt einzusteigen, da sieht man ja, was das für einen Sog-Effekt hat, das Ganze, ganz klar. Ja. Gut, aber es gibt ja auch das Gegenbeispiel, dich interessiert es ja relativ wenig, also von daher gibt es ja auch die Leute, die halt da nicht so dran interessiert sind. Ist ja auch gut so.
Ja, aber unter Gamern, ich weiß nicht, ja. Guck mal, wenn du jetzt mal überlegst, wobei Claire Obscure Expedition 33 sagt dir wahrscheinlich nichts, ne? Das ist jetzt dieses neue Rollenspiel oder JRPG, das gerade erschienen ist. Sehr gute Kritiken, kommt sehr gut an. Langsam settelt sich das Ganze ein bisschen, die Realität steigt, holt einen wieder ein, gerade was so die Mechaniken etc. betrifft bei dem Spiel. Ich selbst habe es jetzt nicht gespielt, habe es eigentlich auch nicht vor, weil es nicht ganz so meine Genre ist, aber es gibt viele, die gerade wegen dieser Quicktime-Events beziehungsweise wegen dem Parry- und Dodge-System, was drin ist, was ja doch ein bisschen auch Action in den rundenbasierten Combat da reinbringt, die auch gerade wegen der Story und wegen der Aufmachung halt da sehr angetan sind, die quasi oder die nicht so die Fans von diesem Genre sind, die trotzdem da zugegriffen haben oder planen halt jetzt dann doch mal dem Ganzen eine Chance zu geben. Habe ich auch bei einigen Streamern, die eigentlich nicht so mit diesen Art von Spiel unterwegs sind, auch schon gesehen. Hat sich auch sehr gut verkauft. Ja, die hatten ja innerhalb kürzester Zeit anscheinend auch das, was die Entwicklung gekostet hat, schon wieder reingeholt. Was mich natürlich sehr freut, weil man auch sieht, dass auch für dieses rundenbasierte oder RPG dann doch noch ein Markt da ist, wenn halt die Qualität stimmt. Ja, wo Final Fantasy ja gerade auch mit den letzten Release ja dann ganz andere Ecke oder Richtung gegangen ist mit ihrem Action Combat, bin ich mal gespannt, was das dann halt für die Zukunft wieder bedeutet, ob es da wieder vermehrt etwas auch dann, wie gesagt, in diese runden Richtung gehen wird. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe von dem Spiel, macht schon Lust auf mehr, aber ich weiß auch, ich würde wahrscheinlich nach 2, 3, 4, 5 Stunden das Ding auch wieder zur Seite legen, weil es dann doch nicht so meins ist. Ja. Aber ich bin mal gespannt, so die nächsten 2, 3 Wochen, was man da noch so hört, gerade von Leuten, die normalerweise nicht so diese Art von Spiel halt spielen. Ob sie dann doch noch durchhalten, ob das, ja, aber ja, muss man mal abwarten. Und wie gesagt, Borderlands 4 hatte ich vorhin kurz angesprochen, auch so ein Titel, der mich null reizt. Ich bin mit keinem einzigen Borderlands-Titel warm geworden. Mit 3 hatte ich es auch wieder besucht, aber nach, glaube ich, 8 Stunden oder so hatte ich da auch keine Lust mehr drauf. Die Titel holen mich einfach nicht ab. Ja.
Ja gut, dann muss man auch nicht. Ne? Was will man sich quälen, wenn man da keinen Bock drauf hat?
Oder? Das ist halt auch so ein Titel, den kannst du dir halt im Sale oder so mal in die Bibliothek hauen, wenn du irgendwie mal doch mal versuchen willst oder Bock drauf hast oder so, aber genauso wie ein GTA 6, das wäre jetzt kein Titel, den ich mir zum Launch kaufen würde. Wobei, da bin ich mal gespannt, was es kosten wird. Weil wir hatten ja mit Nintendo gerade zuletzt die Diskussion, was halt neue First-Party-Spiele kosten. Microsoft hat angekündigt, dass sie jetzt wahrscheinlich die 80er-Route fahren für First-Party-Titel. Und ich Alle GTA 6 gehe ich auch mal davon aus, alle unter 80 wirst du das nicht kriegen. Und dann, je nachdem, werden wir wahrscheinlich die 100 auch da sehr schnell knacken, je nachdem, was für eine Edition du da wahrscheinlich haben willst, ja. Ich glaube nicht, dass sich die das entgehen lassen, da möglichst viel aus ihrer Fanbase halt direkt auch zum Verkauf statt rauszuholen.
Naja, gut, ich meine, wirtschaftlich gesehen kann ich das verstehen. Würde ich genauso
tun. Würdest du das als Publisher auch machen?
Wahrscheinlich, wenn ich so einen Titel hätte, ja. Logisch.
Ja, mein Gott.
Ja, mein Gott.
Alle nur noch hinter dem Geld her. Schlimm, schlimm, schlimm.
Ja. Es ist halt, das muss man halt haben, um leben zu können. Ohne Knete keine Fete, ne? Es ist halt leider so.
Ja. Mein Gott, die ganzen Programmierer wollen ja auch bezahlt werden.
Ja, der Kühlschrank muss voll werden, das ist so. Das hilft ja nichts.
So aber ist es. Apropos, der Kühlschrank muss voll werden.
Ja, also bei Apple, da ist er ganz schön voll. Also das kann man so sagen. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Die Quartalszahlen sehen für das fiskalische Quartal 2025 doch relativ gut aus. Also um nicht zu sagen, sehr gut aus. Wir gehen das jetzt wieder mal im Schnelldurchgang durch. Und wir haben einen Gesamtumsatz von 95,4 Milliarden US-Dollar für das Quartal 2 2025. Wir haben Wachstum, ich verschlucke mich ja schon, um 5%. Und das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Dazu kommt, dass wir im Bereich einen Nettogewinn von 24,8 Milliarden US-Dollar haben.
Ja, vor allem für ein Quartal.
Für ein Quartal, ja.
Also nicht im Jahr, das ist drei Monate.
Wir reden ja von drei Monaten. Ja. Das muss man sich immer wieder vergewissern oder nicht vergewissern, vor Augen führen, dass es hier um drei Monate handelt. Das haben viele, viele, viele Firmen nicht im ganzen Geschäftsjahr. Ja. Gut, dann haben wir im Bereich Services, der nochmal nach oben gegangen ist, 26,6 Milliarden US-Dollar. Und da haben wir einen satten Wachstum von 12%. Ja, Wahnsinn. Ich meine, man sagt ja immer, ja, irgendwann ist der Markt gesättigt im Bereich Services. Nein, da ist immer noch was nach oben geht. Und das ist erstaunt mich sehr. Ich meine, es kommt natürlich auch dazu, dass nach meiner Meinung Apple TV Plus auch immer noch mehr an Attraktivität gewinnt. Da sind ja nun wirklich einige gute Serien draußen.
Ja, wobei angeblich so die Abozahlen sind ja nicht so der Bringer für Apple.
Okay.
Ja, also das, was sie mit einnehmen, gerade auch mit den ganzen Monaten, die sie ja immer beschenken mit den neuen Devices, ist es anscheinend jetzt nicht so dicke, was da wirklich schon bei rumkommt. Da wird ja auch immer bemängelt, warum Apple halt nur auf eigenen Content setzt und da nicht irgendwie wirklich mal guckt, dass sie sich halt andere Shows oder Kataloge halt mit einkaufen.
Ja.
Oder lizenzieren in dem Fall, um sie halt auf der Plattform auch anbieten zu können, damit man nicht gezwungen ist, wieder 30 Abos halt laufen zu haben. Dass man halt nicht mehr oder dass man sich vielleicht einen anderen Streamingdienst sparen kann, um halt Apple dann im Abo zu haben, wenn man da halt auch Content kriegt, den man halt dann eigentlich nur auf vielen anderen Plattformen bekommen kann. Ja, das ist ja mit so einem Kreditpunkt an Apple. Ja. Aber das ist halt ihr Ding, das sie machen. Ja.
Ja, Apple verfolgt da einen komplett anderen Ansatz. Obwohl, wenn ich mir anschaue, was die Severance, die Serie Severance für einen Hype ausgelöst hat, oder was da.
Severance, Silo, da gibt es ja
also Wahnsinn.
Einige Beispiele. Ja.
Gut, wie gesagt, zu Services hört natürlich auch noch ganz, ganz viel anderes dazu, ganz klar. Das ist jetzt nicht nur Apple TV Plus, das ist mir schon bewusst. Das ist
ein Teil.
Aber das ist ein Teil. Ja, also 12%. Der Mac-Umsatz stieg um satte 7%. Der iPad-Umsatz stieg um 15%.
Das muss ich vorstellen. Ja.
Und dann sprechen wir immer noch davon, sie soll mal ein vernünftiges iPad OS machen. Die Zahlen spiegeln ja eine ganz andere Kundenresonanz wider. Ne? Das ist ja, und wenn ich als Apple diese Zahlen sehe, 15% gestiegen, ja, warum soll ich da ein besseres iPad OS machen? Ne?
Die Frage ist halt im iPad oder in den unterschiedlichen iPads, die wir halt haben in den Segmenten, wo ist halt mit der größte Umsatz? Weil klar haben wir mit dem iPad Pro tolle Geräte, die auch ein Schweinegeld kosten, aber wie viel machen die von der Stückzahl halt aus im Vergleich zum Rest von den iPads?
Ja klar, das wird ein das ist halt kleiner eine Teil Frage. Sein. Ja.
Ich denke mal, Umsatz oder Profit Margin ist da auch nochmal ein anderes. Das könnte sich auch nochmal Richtung Pro halt einfach auch drücken, ja, weil da, denke ich mal, die Margen auch besser sind als bei den anderen iPads. Aber stückzahltechnisch, ich weiß es nicht, ja.
Also ich vermute mal, dass das iPad Air so das in Anführungsstrichen Brot- und Butterprodukt ist neben dem Standard-iPad. Und das sind so die beiden Verkaufsschlager, ist meine Meinung, ja. Und dann muss man auch mal schauen, 13, 11 Zoll, wie da die Verteilung ist. Das würde ich auch gerne mal wissen, wer sich für ein großes iPad Air entscheidet oder wie viel sich für ein großes iPad Air entscheiden und wie viel sich für das kleinere Produkt entscheiden. Ja. Weil man ist ja dann mit dem großen Produkt schon wieder ganz nah im Pro-Bereich. Also da kratzt man natürlich schon wieder in gewissen Ausstattungsbereichen die Pro-Marke und dann ist es wieder ein Rechenexempel. Gehe ich jetzt in den Pro-Bereich oder bleibe ich im iPad Air-Bereich? Wobei, naja, ein iPad Air mit M3, das ist ja schon mal ordentlich. Ne? Ja, also es sind im Prinzip alle Bereiche gestiegen, außer ein Bereich, der ist um 5% gesunken. Das ist der Bereich Wearables und Zubehör. Also in den Bereich Zubehör fällt alles rein, Kabel etc. Und in den Bereich Wearables, Apple Watch und auch die AirPods zum Beispiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Markt, gerade weil die AirPods Pro der zweiten Generation schon sehr, sehr lange am Start sind, dass der Markt in dem Bereich auch irgendwo gedeckt und gesättigt ist. Und
ich kann mir auch, also was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass generell das Thema Smartwatch oder Apple Watch halt auch momentan so stagniert. Ich denke nicht, dass da momentan irgendwie riesige Zahlen oder riesige Mengen umgesetzt werden oder halt, wie gesagt, Neukunden irgendwie generiert werden können bei der Apple Watch.
Ja.
Und das wird, denke ich mal, da auch mit ein Faktor sein, der da einfach da mit reinspielt. Ja.
Gerade im Bereich Apple Watch beobachte ich persönlich immer wieder, dass die länger getragen werden, als die iPhones benutzt werden sozusagen. Das ist so nach meiner Meinung so ein bisschen der iPad-Effekt. Viele laufen noch mit einem Apple Watch 4 oder 5
iPhone. Ja, das ist wie bei den iPhones. Ja. Die Haltezeit wird da einfach auch länger.
Ja.
Wobei die bei uns in Deutschland schon immer relativ lange war. Klar gab es da wieder die Ausreise und welche, die hier jährlich gewechselt haben, aber von dem althergebrachten Vertrag im Prinzip noch hast du ja diese 2 Jahre, die du mindestens hast, plus dann nochmal die Geräte, die du runtergibst, ja, innerhalb der Familie. Ja, da ist die Haltezeit einfach länger und ich denke auch bei der Apple Watch, wenn du heute mal guckst, eine aktuelle Generation, das ist ja nicht mehr wie die ersten 1, 2, 3 Generationen, wo sich auch wirklich viel getan hat.
Ja.
Mittlerweile ändert sich da ein bisschen was am Display oder so und das war's im Prinzip. Du hast auch nicht den Druck, dass sich irgendwie was am Gehäuse ständig ändert, ja, dass du da irgendwie, mein Gott, eine Ultra kostet viel Geld, ja. Plus das letzte Update war jetzt auch nicht der Bringer.
Nö.
Von daher mal gespannt halt mit der nächsten Apple Watch, was passiert.
Ja.
Aber auch da die 5%.
Ja gut, im Verhältnis zu den anderen Zahlen ist das uninteressant. Aber ich wollte halt diesen einen kleinen Makel halt rausarbeiten.
Vor allem, wie gesagt, ich denke mal, wie du es auch schon gesagt hast, gerade bei den Wearables, also ich denke nicht, dass im Zubehör da irgendwo groß Minus gemacht wird. Ich denke, das geht wirklich zurück auf dann die Sparte Wearables und da gehört ja so viel rein, dass Apple auch nie runterbricht.
Nö.
Von daher.
Ja, ich vermute, wie gesagt, auch die AirPods tragen dazu bei, weil wir warten ja schon relativ lange auf die AirPods Pro der dritten Generation. Die sind ja nach meiner Meinung auch ein bisschen überfällig und ich finde, da ist der Markt einfach auch gesättigt. Ne? dass da einfach es Zeit wird, ein neues Produkt vorzustellen, nach meiner Meinung.
Ja, was auch noch ganz interessant war jetzt in der Telefonkonferenz, also meiner Meinung nach ein bisschen wenig Fragen in Bezug oder außerhalb der ganzen Zollthemen, wobei da auch Tim Cook nochmal bestätigt hat, dass in Zukunft die komplette Produktion, die in Indien gemacht wird, nach USA halt reinfließen soll, weil da halt die Zolltarife nicht ganz so hoch sind oder wesentlich niedriger sind als momentan auf China, dass die chinesischen Produkte halt für den Rest der Welt beziehungsweise nach USA nur die gehen aus China, die halt nicht in Indien produziert werden können.
Ja.
Oder wo die Mengen einfach nicht ausreichen, aber dass halt, wie gesagt, eigentlich die ganze indische Produktion halt nach USA reinfließen soll.
Ja.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Das ist ja eigentlich eine News oder war mal ein Gerücht, dann eine News, ja, die ja die Kreise gemacht hat, schon seitdem diese ständigen Erhöhungen da auf China Zölle gingen, hat man ja auch schon gesagt, hier soll aus Indien beliefert werden. Hat er jetzt nochmal offiziell bestätigt.
Mhm.
Dann eine zweite Sache, die müssen wir mal abwarten, weil da auch schon wieder sehr viel gesagt wird, ja, das wird Apple auch wieder einige Milliarden an Gewinn kosten, ist ja das Urteil, was jetzt gerade in den Staaten auch wieder kam, in Bezug auf Käufe außerhalb des App Stores und die Gebühren, die Apple ja auch auf Käufe erhoben hat, die halt nicht über Apple stattfinden.
Mhm, ja.
Da gibt es ja jetzt das Urteil, dass das nicht rechtens ist, dass Apple ab sofort dafür sorgen soll, dass ohne Einschränkungen oder Hürden Entwickler halt direkt darauf aufmerksam machen können, auf Einkäufe außerhalb des Stores und dass auf diese Einkäufe nichts an Gebühren berechnet werden darf. Mhm. Da hat ja Apple zuletzt irgendwie 27% gerechnet, ja, wo auch jetzt im Urteil ja steht, das wäre total überhöht, ja, und kein Vergleich zu anderen Anbietern.
Mhm.
Wobei man da ja auch wieder sagen muss, in diesen 30% ursprünglich mal, das ist ja nicht nur Payment Processing.
Das ist es.
Da spielen ein paar andere Faktoren auch noch mit rein. Ob die 30% gerechtfertigt sind, ist eine andere Frage. Die stellt sich mir nur die Frage, ist die 30% bei Xbox, bei PlayStation, ja, bei Steam, ja, und bei anderen Stores halt dann gerechtfertigt, ja.
Mhm.
Klar gibt es ja auch wieder andere Staffelungen, ja, oder du kannst auch von vornherein weniger, ja, je nachdem, ja, welche Verträge und Entwickler und bla und was da gemacht wird. Aber es ist halt so, dass im Prinzip jede Plattform irgendwo halt was berechnet. Klar, es war fragwürdig, inwieweit es halt geht, wenn es halt aus deiner Plattform rausgeht.
Mhm.
Und da hat jetzt das Gericht gesagt, hier, sorry, aber Freunde, so geht's nicht weiter, ja. Ich bin mal gespannt, was das für rechtliche Konsequenzen noch für den einen oder anderen Apple-Mitarbeiter hat, die laut, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, aber die ja laut Gericht unter Eid falsch ausgesagt hätten.
Oh, okay.
Und das Gericht hat das ja jetzt weitergegeben. Und da wird jetzt geprüft, wie weit halt Klagen gegen diese einzelnen Mitarbeiter halt dann statt oder erhoben werden können. Das ist auch wieder so ein Ding, da bin ich mal gespannt. Also sollte sich das wirklich herausstellen, dass da unter Eid Falschaussagen getroffen wurden, dann sorry, aber auch Apple oder Apple-Mitarbeiter stehen da nicht irgendwo über dem Gesetz, ja, dann ja. Fuck around and find out.
Ja, sag ich ja. Unter Eid, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist,
generell ist es scheiße. Aber
ja, dann, aber das nochmal eine Steigerung.
Unter Eid ist, sorry. Ja, und wer da natürlich auch wieder lobend erwähnt wurde, war Phil Schiller, der anscheinend als Stimme der Vernunft die ganze Zeit im Hintergrund schon gesagt hat, Freunde, so können wir es nicht machen. Also nicht jetzt wörtlich, ja, sondern
sinngemäß, ja.
Ja, gesagt hat und ja, mal gucken, was da dann, oder wie, Apple hat ja, glaube ich, auch in der Konferenz da auch gesagt, sie werden auf jeden Fall Einspruch einlegen, aber inwieweit, ja, das dann alles noch mit Erfolg irgendwie gekrönt sein wird nach diesem Urteil, bin ich auch mal gespannt. Ja, Tim Sweeney war ja wieder so nett und hat dann gleich gesagt, ja, wunderbar, dann sind wir ab jetzt direkt wieder, also sobald Apple uns dann halt lässt, ja, beziehungsweise uns freischaltet, sind wir direkt mit Fortnite wieder im App Store verfügbar. Ich bin mal gespannt, ja, ob das auch so kommt, ja, weil die Fehde zwischen den zwei ist ja auch nochmal so ein Thema.
Ich mag ja Herrn Sweeney, mag ich ja nicht so, muss ich zugeben. Der ist mir ein bisschen unsympathisch. Aber okay.
Ja.
Ja, also was mir auch noch aufgefallen ist, dass das iPhone 16e noch so ein wenig hervorgehoben wurde von Tim Cook, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Ja, das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt.
Nee, das wurde noch relativ gelobt, in Anführungsstrichen, und das hat er positiv erwähnt, dass das natürlich auch zu den guten iPhone-Zahlen dazu dazu beigetragen hat. Ja. Mhm. Habe ich ein wenig anders wahrgenommen in meiner Realität. Gut.
Ja, das ist halt auch immer nur so ein kleines Bild und dann halt hier vor Ort.
Das ist ein ganz kleines Bildchen, und das Big Picture, das fehlt mir natürlich ganz klar. Aber auch gerade so diesen Business-Einblick, den ich habe, auch gerade im universitären Bereich, weil das alte iPhone SE, also das letzte, das war bei uns in der Universität immer so das Brot- und Butter-iPhone, was die Leute bekommen haben, die jetzt Bereitschaftsdienst haben, etc. pp. Das war so, dass
die gesagt haben, ich nehme nur ein iPhone. Ja, hier hast du.
Wir sind ja durchaus schon sehr iPhone-lastig bei uns oder sehr Apple-lastig mittlerweile in der Universität. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren massiv verbessert. Also ich als Apple-Fan sage natürlich verbessert. Die Android-Fraktion sagt, verschlechtert, egal. Aber da war halt das iPhone SE immer so das Brot- und Butter-Produkt. Und was ich halt mitbekommen habe, dass gerade Apple da auf die Großvolumenabnehmer massiv zugeht und denen nochmal ganz andere Preise offeriert. Viel stärker als beim Vorgängermodell, falls man da von einem Vorgängermodell sprechen kann, weil viele sagen, ja, das ist kein direkter Nachfolger vom iPhone SE, das ist eine ganz andere und neue Produktkategorie. Anyway, das andere ist weggefallen und das ist gekommen. Für mich ist es der Nachfolger. Und wenn man natürlich dort auch den Großvolumenabnehmern einen guten Preis offeriert, dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Aber das zeigt natürlich auch, da musste was passieren, dass man da auch in gewisse Umsätze hineinkommt. Sonst hätte Apple ja gar nicht diese Preise gemacht oder würde Apple ja gar nicht diese großen, in Anführungsstrichen großen Preisnachlässe anbieten. Weil wenn der Preis akzeptiert würde, dann hätten die das auch so gekauft. Und ich gehe mal davon aus, das liegt daran, dass Apple dort gemerkt hat, so große Absätze fahren wir da nicht mehr. Wir müssen da ein bisschen mehr an der Preisschraube drehen. Naja. Und somit wurden bestimmt auch wieder einige Businesskunden besänftigt. Ja. So ist das. Ja, eigentlich ein gutes Quartal, aber interessant wird es natürlich erst, wenn die ganzen Trump-Geschichten noch mehr mit einfließen und das noch mehr Impact hat in diese ganze Geschichte. Also ich glaube, das nächste Quartal wird wesentlich interessanter, wie sich das dann zeigt und wie sich das dann in Zahlen abbildet. Ne?
Ja. Du hörst mich nicken.
Ja, es macht sich im Podcast besonders gut.
Ja, ich muss hier so ein Soundboard mal endlich einrichten. Ja. Da kann ich dann die Geräusche.
Nach 13 Jahren haben wir das Soundboard dann für uns entdeckt. Auch nicht schlecht. Genau. Ja, ganz neue Technik. Du. Gut, lass uns nochmal über ein paar Neuigkeiten rund um das Thema iPhone 17 sprechen. Da gibt es schlechte Nachrichten. Apple streicht angeblich das geplante antireflektionsbeschichtete Display. Ja. Das war ja in der Spekulation, dass das quasi gerade im Pro-Bereich noch so ein USP sein soll, dass da eine Beschichtung draufkommt, dass auch eine kratzfestere Oberschicht, hätte ich bald gesagt, Beschichtung draufkommt oder Oberflächenveredelung draufkommt. Und Apple hat das Ganze wohl angeblich gestrichen. Es liegt halt daran, dass die Produktion der Beschichtung nicht so in großen Volumen zu realisieren ist und dass das auch ein bisschen komplexer ist und das würde quasi im Moment noch nicht umsetzbar sein, aufgrund dessen, dass es halt noch nicht für Großvolumen geeignet ist. Tja. Das ist nicht schön. schade eigentlich. Habe ich mich drauf gefreut. Obwohl ich ja kein Pro-Kunde bin eigentlich, aufgrund der Preisgestaltung. Und ich weiß nicht, ob das dann in das iPhone 17 Air auch wirklich reingekommen wäre. Also viele haben ja gesagt, das kommt nur in die Pro-Geräte, also Pro und Pro Max. Also von daher wäre das wahrscheinlich für mich sowieso nicht interessant gewesen. Naja, okay. Obwohl es ja Anbieter wie Samsung gibt, die schon lange, in Anführungsstrichen, was heißt schon lange, die schon im S25 so eine spezielle Beschichtung drin haben. Ob das natürlich an die Beschichtung von Apple herangekommen wäre, oder ob Apple an die Samsung-Beschichtung herangekommen wäre, von welcher Perspektive man das auch sieht, ist noch natürlich eine andere Geschichte. Aber naja, schade. Schade, schade. Ja. Und wo wir gerade bei Apple Watch waren, Stichwort Quartalszahlen, gibt es auch Neuigkeiten zur Apple Watch SE der dritten Generation. Die soll angeblich schon in Produktion sein, die Watch. Und es soll ein Hauch größere Displays geben. 1,6 Zoll und 1,8 Zoll sollen die Displaygrößen sein. Etwas größer als das aktuelle Modell. Und das Gehäuse soll etwas kompakter werden, etwas dünner werden. Und man hat ein leicht modifiziertes Gehäusedesign inklusive größerer Displays. Produktstart soll der September sein, zusammen mit der Apple Watch der 11. Generation, also Series 11 und der Ultra 3. Da bin ich gespannt.
Ultra 3, jawohl.
Always Ultra, sag ich doch.
Jo, ja, ist jetzt was anderes, aber okay. Nee, ich bin mal gespannt auf die Ultra 3. Ich hätte eigentlich auch gerne wieder eine Smartwatch.
Ja.
Die allerdings dann auch mehr so outdoor-mäßig
ja.
geeignet sein sollte. Oder, ja, was, mein Gott, die Apple Watch kannst du eigentlich auch dafür nehmen, ja. Aber, ja, mal gucken. Aber die Ultra kostet natürlich auch schon wieder, ein Arm und, ein Bein? Nee, wie sagt man da?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Früher hat man immer gesagt, ich muss meine Niere verkaufen, aber ganz so schlimm ist es natürlich jetzt auch nicht, dass man die Niere verkaufen muss.
Ja, wobei, wer weiß, wenn bis zum September, was da noch an Preiserhöhungen ansteht, wenn du mal guckst, die Xbox hat ja jetzt auch die Hardware gerade die Preise erhöht, wer weiß, was bei unseren Apple-Artikeln da noch der Fall sein wird, ja.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe nicht.
Nein, also wir werden wahrscheinlich Preiserhöhungen bekommen.
Trump hatte ja auch gesagt, die Firmen sollen die Zoll-Dinge halt ja schlucken.
Ah.
Die Zolltarife schlucken. Und gerade mit Anspielung auf Amazon war das ja auch wieder so eine Aussage die letzten Tage. Amazon wollte ja bei bestimmten Artikeln die Zollkosten oder die Zolltarife, die halt jetzt aufgeschlagen werden, mit ausweisen. Und da ist ja Trump direkt ans Telefon und hatten Herrn Bezos persönlich angerufen. Ja, und
gesagt,
so nicht, mein Freund.
Ja, ich dachte nur, die Pressesprecherin hat einen rausgehauen. Ich dachte, wusste gar nicht, dass es ein Telefonat gab. Trump hat
anscheinend persönlich eingeschritten.
Ja. Aber da sieht man auch mal wieder, was heißt in Anführungsstrichen, man sieht es, was der Trump für eine Macht hat. Bezos ist zurückgerudert und hat es halt nicht mehr gemacht.
Oder? Amazon hat dann gesagt, ja, wir machen es nicht, genau. Mhm. Es wäre halt auch nochmal so ein deutlicher Hinweis gewesen. Aber was willst du machen, ja, wenn sie da so einknicken? Du weißt natürlich auch nicht, wie gedroht wurde. Ja. Trump ist natürlich auch direkt einer, der da die Keule auspackt.
Das ist das Problem, ja.
Du weißt natürlich nicht, ja. Und gerade auch ein Unternehmen wie Amazon, ja, in der Größenordnung, wenn du da irgendwo dann direkt von der US-Regierung dann noch irgendwie Knüppel zwischen die Beine kriegst, ist natürlich auch schlecht. Aber
also wo ich das gehört habe, dass das Bezos machen möchte, da hatte ich so einen Hoffnungsschimmer oder so einen Funken an Hoffnung. Das könnte eine Vorbildgeschichte sein, dass auch andere Tech-Unternehmen sich gegen Trump aufstellen. Ja, und dann habe ich gesehen, okay, er ist eingeknickt und es kommt doch nicht. Ja, scheiße, ja. Weil wenn man sich gemeinsam aufstellen würde, also alle Tech-Unternehmen, ich glaube, da würde es dann Chancen geben, ihn in einer gewissen Art und Weise also zu zeigen, hier, das geht so nicht, und ihn vielleicht zum Umlenken zu bewegen in irgendeiner Form. Ja, aber wenn einer alleine, ja, siehst du ja, was bei rauskommt. Ja, schade eigentlich. Und ich glaube, bei Temu, Temu weist noch die Strafzölle aus. Also die setzen das noch weiterhin durch. Ich glaube, das war auch die Vorbildfunktion für Bezos. Also das war auch das Vorbild für Bezos, dass er gesagt hat, ja, Temu macht das auch, dann machen wir das auch. Mhm. Und naja, gut, hat sich ja jetzt leider erledigt.
Ja.
Ja, schade eigentlich.
Ja, Temu hat halt auch die US-Regierung halt wenig Einfluss. Das Einzige, was wir machen könnten, ist halt, wir verbieten Temu halt hier dann aktiv zu sein. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber.
Ja, ja.
Ob es dazu kommt, keine Ahnung. Ja. Hm. Oder wie erfolgreich das sein kann, hat man ja bei TikTok schon gesehen. Ja.
Ja. Ja. Gut, und wir hatten gerade über Indien gesprochen. Und das ist jetzt auch das nächste Thema, mehr oder weniger. Dass Reuters hat berichtet, dass die Firmen, die Fertiger in Indien, noch mehr Gas gegeben haben als ohnehin schon. Und eine Fabrik des Auftragsfertigers Tata, da wurde dementsprechend schneller fertiggestellt als geplant. Die ist jetzt schon im Betrieb. Zeitpläne wurden, wie gesagt, extrem gestrafft. Und auch Foxconn hat jetzt nochmal die Zeitpläne ein wenig zusammengestrichen und es soll jetzt alles ein wenig schneller gehen, dass die Produktion oder die Produktionsstätten etwas schneller starten können. Und ich glaube, in der letzten Sendung haben wir beide diese steile These aufgestellt, dass mittlerweile 47% aller iPhones aus Indien kommen. Das ist nach meiner aktuellen Recherche nicht ganz korrekt. Da habe ich zwar verschiedene Quellen gelesen, also die ganz optimistischen sagen 30%. Und im Moment sieht es aber so aus, dass immer noch laut den seriösesten Medien immer noch 75% aller iPhones aus China kommen. Also diese 47%, die wir da so
Ja, wobei, das hatte ich jetzt die Tage gerade nochmal gelesen.
Okay, ja. Okay. Mhm. Also ich habe verschiedene Quellen gelesen. Also die ganz pessimistischen sagen 20%. Und was 30% habe ich noch gesehen und keine Ahnung, was jetzt aber wirklich stimmt. Apple sagt ja dazu auch nichts. Da gibt es ja kein offizielles Statement von Apple. Das sind ja alles nur Erhebungen von Analysten, von anderen Quellen, anderen Medien. Und da muss man sich das Beste raussuchen, sage ich jetzt mal. Ja. 47% wäre natürlich gut, wenn es wirklich so wäre. Aber ist, glaube ich, nicht ganz realistisch. Ist meine Meinung.
Ja, mal gucken, ob was bei den nächsten Quartalszahlen dann irgendwo ableiten können.
Ja, genau.
Oder ob da bei den Fragen entsprechend nochmal vielleicht eine Antwort kommt. Aber in dem Zusammenhang nochmal gerade wegen Produktion und Indien. Es war jetzt auch gerade, man sollte sich so Sachen doch vielleicht mal notieren. Weil jetzt gab es auch gerade von der US-Regierung gerade wieder eine Aussage. Da ging es nämlich auch nochmal um Apple und Produktion von iPhones in Amerika. Da wurde ja auch nochmal ein bisschen was relativiert oder klargestellt, wo dann die Regierung gesagt hat, oder ein Sprecher für die Regierung gesagt hatte, Produktion, oder Apple würde ja daran arbeiten, Produktion nach Amerika zu holen. Das größte Problem wären die Roboter zur Herstellung oder die Roboter für die Produktion, für die Herstellung dann der iPhones, weil das würden ja nicht irgendwie kleine Kinderhände oder Finger zusammenschrauben in Amerika, sondern das würde von Maschinen erledigt und Apple könnte nicht so schnell Maschinen anschaffen, um da halt jetzt relativ kurzfristig die Produktion in die Staaten zu verlegen. Ja. Sie würden aber dran arbeiten, was ich auch ein großes Fragezeichen sehe, sie würden dran arbeiten, und amerikanische Arbeiter wären dann quasi nur zur Überwachung dieser Anlagen. Wobei das ja auch wieder so ein Ding ist, das ist ja eigentlich nicht das, was ursprünglich mal die US-Regierung gesagt hat, weil die wollten ja die amerikanischen Bürger halt da in Lohn und Brot bringen. Für welchen Lohn dann auch immer oder welches Brot, ja. Aber die wollten ja Arbeitsplätze schaffen, aber wenn eine Maschine die Arbeit macht, ist es ja kein Arbeitsplatz.
Nein.
Von daher fand ich diese Aussage eigentlich auch schon wieder sehr interessant, weil das ist ja eigentlich nicht das, was auch gerade Trump am Anfang gesagt hat, wir holen halt die Jobs wieder zurück nach Amerika. Weil wie gesagt, 1000 Roboter, das ist kein einziger Arbeitsplatz.
Nein, da hast du halt
der halt ersetzt. Wie gesagt, dass irgendeiner da sein muss, der die Produktion überwacht, okay, ja. Aber das ist ja
marginal.
Klar, das ist auch wieder so einer von diesen Skilled Jobs, ja, die man ja dann im Prinzip eigentlich schon haben will. Aber das ist ja nicht das, was am Anfang, wie gesagt, gesagt wurde. Ja.
Ja, das sind ja reine Observing-Geschichten, dass das halt observiert werden muss, was da passiert und was da produziert werden muss, produziert wird. Und das ist ja halt nicht so personalintensiv. Das ist so. Da sitzen dann irgendwelche Leute im Produktionsstand und schauen auf Monitore etc. pp. Oder gehen alle halbe Stunde mal durch die Produktionsstätte und gucken, ob alles funktioniert. Mehr ist das nicht. Hm. Und müssen natürlich dann auch eingreifen, wenn eine Maschine nicht funktioniert. Das ist ganz klar, aber naja. So ist es leider. So, nächstes Thema. Es geht auch wieder um Produktion. Und nun ist es offiziell und formell TSMC. TSMC darf in den USA keine Chips mit modernster Technik fertigen oder modernster Chip-Architektur. Das haben sie ja bis jetzt sowieso nicht getan. Das war mehr oder weniger noch nie der Fall. Aber jetzt ist es vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium offiziell bekannt gegeben worden. Es gibt ein neues Gesetz und speziell der Artikel 22 ist da ganz interessant. Man kann es im Endeffekt unter die -1-Regel zusammenfassen. Bedeutet eine Jahresgeneration zurück sozusagen. Also alles das, was in der letzten Generation produziert wird oder gefertigt worden ist, das darf dann auch im Ausland gefertigt werden, aber dementsprechend nicht die aktuellsten High-End-Produkte, die müssen weiterhin direkt in Taiwan gefertigt werden. Wie gesagt, das wurde auch bisher noch nie getan. Also das Gesetz ist mehr oder weniger schon inoffiziell lange bei TSMC Realität. Ja. Aber jetzt ist es nochmal ganz offiziell in ein Gesetz gegossen worden. Offizielles Gesetz. Na, warum auch nicht?
Ja, okay, warum nicht, ist auch klar.
Ja, das ist klar, logisch.
Wollen natürlich da auch ihre Karten nicht aus der Hand geben. Sie wollen ja da auch TSMC gegenüber auf jeden Fall jetzt rechtlich was in die Hand geben, das auch nicht machen zu müssen. Ja, je nachdem, welche Ideen die US-Regierung da noch kommt.
Ja.
Dass sie da auf jeden Fall sagen können, hier rein rechtlich gesehen dürfen wir schon mal gar nicht. Spielt TSMC, denke ich mal, auch in ein bisschen in die Hände, weil ja gerade, wie gesagt, auf jeden Fall halt die aktuellsten Fertigungsprozesse dann halt vor Ort gemacht werden. Davon mal abgesehen, ja, den Struggle, den TSMC hat, vor Ort schon die Kapazitäten aufzubauen, würden natürlich nicht unbedingt einfacher, wenn sie dann die Maschinen, die sie dafür benötigen und einkaufen, beziehungsweise dann vor Ort ausrüsten, dann auch nochmal in anderen Standorten machen zu müssen. Mhm. Wie willst du das aufteilen, wenn du die Kapazitäten ja vor Ort auch noch brauchst? Das ist ja wirklich, wir reden ja hier über High-End, ja.
Ja.
Und klar, wenn die Technik mal eine gewisse Reife erreicht hat und du da entsprechend auch, wie gesagt, weniger Ausschuss hast, beziehungsweise weißt, wie die Maschinen laufen müssen etc., kannst du natürlich das auch einfacher wieder an den Standorten aufbauen.
Ja.
Aber gerade so Sachen kannst du eigentlich nicht zeitgleich an 30 Standorten oder so mit aufbauen. Das muss einmal laufen und dann kannst du das, wie gesagt, dann noch woanders hinbringen, aber
ja. Ja, das ist so, ja.
Ich hoffe, es ist so, ja, und ich stelle mir das nicht irgendwie zu kompliziert oder zu schwer vor und dann, kannst du einfach machen, ob die Maschine hier oder da steht, ist doch scheißegal. Keine Ahnung, ja, aber ich denke mal, das ist mit ein Grund, ja.
Ja, das bringt uns auch direkt zum nächsten Thema, dass es gar nicht so minder komplex ist, wirklich diese komplexen Fertigungsstrukturen überall auszurollen. Weil es gibt neue Gerüchte rund um das Jubiläums-iPhone, also sprich das iPhone 20. Und im Endeffekt kann man eine Kernaussage aus diesen News herauslesen, dass die Fertigungsstrukturen in China nur für das iPhone 20 geeignet sind. Alle anderen Standorte sind dafür nicht geeignet, angeblich, was ich auch nicht so ganz komplett nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, das Gerät ist so komplex vom Aufbau her, angeblich soll so komplex sein, dass nur die Fertigungsstrukturen in China das Ganze abbilden können oder das Ganze dementsprechend auch rausschmeißen können. Interessanter Bericht, und ob das dann auch wirklich so ist, das wird man dann sehen.
Auch da, du hast seit dem iPhone 1 das komplette Know-how,
ja,
und die Ketten dir aufgebaut,
ja,
in China.
Ja.
Klar, mit allem, was die chinesische Regierung am Anfang auch gefördert hat, beziehungsweise für welche Einfachheiten sie gesagt haben, plus dann halt, wie gesagt, die einmal die Technik vor Ort plus die ganzen Kombinationen. Das war ja von der Verfügbarkeit der Arbeiter über die niedrigen Lohn- und Produktionskosten, die du vor Ort hast. Das ist nicht mehr so wie am Anfang. Klar, die Kosten sind auch da gestiegen. Mhm. Aber alleine schon das Know-how, was du vor Ort hast, plus dann auch da wieder die Möglichkeiten, die du vor Ort hast, was das ganze Prototyping etc. betrifft, beziehungsweise auch, wie kurz die Wege im Prinzip früher waren. Mittlerweile ist es alleine durch die ganzen Zolltarife und die Hürden, die du hast, ja, und da ändert sich ja ständig was, ist in die Wege auch wieder länger geworden. Aber früher, musst du auch mal gucken, du hattest, oder die Apple hatte ja, und da haben wir im Podcast ja auch schon drüber gesprochen, täglich eine bestimmte Anzahl von Sitzen in Flügen für ihre Ingenieure, ja, über nach China und, ja, wieder zurück.
Ja. Ja.
Um da einfach jeden Tag im Prinzip auf Anforderungen da drüben reagieren zu können. Und das ist natürlich auch ein Teil des Weges. Ja. Du hast da Direktverbindungen, du kannst darüber fliegen, du kannst das jeden Tag machen. Was halt auch für diese kurzen Wege, ja, sorgt dann wieder. Du hast da, wie gesagt, seit dem ersten iPhone da drüben dir das Know-how erarbeitet und, mhm, vor allem halt auch die Verbindungen, die du da drüben hast, ja, die Leute vor Ort, die technischen Möglichkeiten, das ist halt alles da.
Ja, also diese ganzen Fertigungsstrukturen, wie es so schön heißt, die sind auf allen Ebenen eingelaufen, ja, und man hatte halt Prozesse erarbeitet in den Jahren, die man woanders so einfach nicht eins zu eins kopieren kann. Gerade wenn es um sowas Komplexes geht. Also das, man liest natürlich auch heraus, dass dieses iPhone 20 dann was extrem Komplexes sein soll und ja, sich grundlegend nochmal von den ganzen anderen alten Geräten in Anführungsstrichen abheben wird. Dass Apple da was Besonderes plant, konnte man ja in den letzten Monaten schon rauslesen, aber so richtig konkret ist es ja noch nicht geworden. Ist natürlich auch noch ein bisschen hin. Dauert ja ein wenig.
Wer weiß, was sich bis dahin alles wieder ändert. Ja.
Und wer weiß, wie sich dann natürlich auch diese Fertigungsprozesse besser auf andere Länder übertragen lassen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich meine, es kommt jetzt das iPhone 17 und wir reden von iPhone 20. Also das dauert, das dauert. Hm? Also wenn Sie jetzt gesagt hätten, das iPhone 18, dann würde ich diese Nachricht als noch realistischer einstufen. Aber das jetzt schon für das iPhone 20 zu sagen, das...
Okay, ja, du weißt halt nicht, was sie geplant haben. Ja,
ja, das ist klar, aber... Die können ja das Rad auch nicht neu erfinden. Mhm. Zumindest gehen wir davon aus, dass sie das nicht können.
Ja, das ist es ja. Wir haben... Und da sagen wir können uns da eigentlich nur wiederholen, ja. Das Smartphone an sich, so wie wir es heute kennen,
ist ausentwickelt vom grundsätzlichen Konzept her.
Von dem, was wie ein Smartphone aussieht,
ja,
ja, wie es ist, da kann sich nicht mehr viel ändern.
Ja. Das ist so, ja. Also die Grundidee hat sich seit dem ersten Smartphone ja im Prinzip, oder seit dem ersten iPhone ja nicht verändert. Die grundsätzliche Idee.
Genau. Ja. Ja, das Gehäuse, also das Design an sich hat sich ein bisschen geändert. Klar, wir hatten am Anfang noch den Home-Button, der ist weggefallen. Wir haben jetzt nur dieses Button, also beziehungsweise nur das Display plus halt, und dann, wie gesagt, der eine hat mehr einen Knopf mehr, einen Knopf weniger. Klar, das eine läuft mit iPhone, die andere mit Android.
Ja.
Das ist auch so ein Ding. Wir haben ja sonst keine Alternative.
Das ist das Problem. Und
wir haben kein Nokia mehr mit ihrem eigenen, ja, wir haben kein
WebOS mehr mit Tablets,
kein Tablet mehr.
Das ist ja auch meine Meinung, warum sich Apple so im iPad-Markt ausruht und da so ein bisschen die Beine baumeln lässt. Es gibt keine großartigen Konkurrenzprodukte in dem Bereich. Es gibt ein paar Samsung-Tabs, die ganz interessant sind. Dann gibt es so ganz billige Tablets. Das ist aber auch gar nicht den Markt, Apple eigentlich adressieren möchte. Aber so eine richtig breit aufgestellte Tablet-Konkurrenz gibt es ja gar nicht.
Das Problem ist, dass, glaube ich, noch keiner, egal ob du jetzt wirklich mit Android unterwegs bist oder mit Windows, ja, da haben wir ja auch einige Tablet-Geräte, oder Geräte im Tablet-Formfaktor, die halt unter Windows laufen, dass da keiner irgendwo wirklich das Gerät am Markt hat, was für dich im Prinzip alles ersetzen kann.
Nee.
iPad kann keinen Mac ersetzen.
Nein.
Jedenfalls nicht zu 100%.
Nein.
Ein Windows-Tablet kann keinen, im Prinzip auch keinen anderen Windows-Rechner wirklich ersetzen. Jedenfalls auch nicht zu 100%. Entweder hast du dann am Schreibtisch wieder irgendwo im Dock oder benutzt doch wieder eine Tastatur, eine Maus, eventuell einen externen Monitor, weil du dann einfach den größeren Space brauchst zum Arbeiten. Oder aber eine Stromversorgung, um da wirklich dann auch die nicht ins Drosseln halt reinzukommen.
Mhm.
Ja, dass du die Prozessor auch wirklich nutzen kannst. Und Android-Tablets, ja, mein Gott, klar gibt es da auch wieder ein paar nette Geräte, aber teilweise ist ja dann Android eigentlich noch der bremsende Faktor, gerade was jetzt nach wie vor meiner Meinung nach die Skalierbarkeit von Apps einfach betrifft. Mhm. Klar kannst du sagen, es läuft fast alles auf dem Tablet ohne Anpassung, nur dann ist halt die Frage, wie, ja. Und da haben wir, glaube ich, mit iPad und iPadOS und gerade das, was halt viele Entwickler machen, mehr gute Programme oder angepasste Programme für iPadOS als unter Android, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Aber es hat keiner, wie gesagt, von den Tablet-Herstellern ein Gerät, glaube ich, draußen, was wirklich irgendwie zu 100% sagt, okay, das ist das Ding. Ich brauche mir sonst nichts mehr anschaffen.
Also wenn, kommt Microsoft noch eher in diese Kategorie hinein als alle anderen, sage ich jetzt mal.
Jedenfalls das, was halt Desktop-Anwendungen betrifft.
Genau, also da ist Microsoft am nächsten mit dran. Ne?
Mit allen Einschränkungen, die halt auch das wieder mit sich bringen.
Richtig, aber sie sind also dicht dran. Ne? Das ist meine Wahrnehmung. Relativ.
Was nützt mir auf dem Ding Photoshop, wenn die Leistung nicht unbedingt da ist?
Ja.
Oder aber ich dann doch vernünftig an dem Ding nur arbeiten kann, wenn ich eine Tastatur und eine Maus dran habe. Das sind halt wieder so Kompromisse. Klar kann es das machen, aber ich kann mich auch mit Kompromissen mit dem iPad irgendwie oder mit dem iPad Pro irgendwie arrangieren.
So ist
aber
es.
Aber ich will ja groß keine Kompromisse eingehen oder mich umgewöhnen müssen. Das ist es doch. Und diese eierlegende Wollmilchsau im Tablet-Bereich haben wir einfach noch nicht. Ja, von keinem.
Ja. Das ist leider so.
Du musst dich überall mit Kompromissen irgendwie
oder
auf Kompromisse einlassen können, um das halt entsprechend nutzen können. Oder aber du nimmst es als Zweitgerät, ja. Und dafür ist ein Windows-Tablet zu teuer oder ein iPad Pro ist dafür einfach zu teuer.
Und als Zweitgerät brauche ich nach meiner Meinung auch wirklich kein iPad Pro. Da reicht ein iPad Air aus, eventuell sogar ein Standardgerät. Weil dann ist es kein Zweitgerät mehr. Wenn ich wirklich in den Pro-Bereich hineingehe Und dafür habe ich ja die Einschränkungen, die wir eben gerade wieder durchgekaut haben, durchgekaut haben. Ja. Ja,
und da brauchst du ja noch nicht mal Alternativen von Microsoft, von Dell, HP oder auch aus dem Android-Bereich, weil da hast du wirklich sehr schöne Alternativen mit einem MacBook Air, mit einem MacBook Pro, die preislich da entweder gleich liegen oder nicht weit davon weg. Ja. Klar hast du da eine Tastatur dran kleben. Du hast keinen Touch, okay, ja, aber dafür halt alles andere.
Ja. Ja, gut, dieses Dauerproblem iPad, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass sich das lösen wird. Jedenfalls nicht.
Ich habe noch ein paar Jahre vor mir, also.
Ja. Ich auch, ich hoffe das, aber. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das ein Dauerproblem sein wird. Ich glaube, eher wird diese ganze Kategorie bei Apple eingestellt und es wird irgendwann in ein All-in-One-Gerät hineinfließen, früher oder später, dass man quasi aus zwei Kategorien eine Kategorie macht.
Und das ist ja auch das Schöne bei Apple. Ja, das ist ja auch mehr was, interessiert mich das Geschwätz von gestern. Ja, wenn du mal
guckst,
iPad wird niemals Video machen. Ein iPod wird niemals Video machen. Wird niemals Video machen.
Ja, ja.
Von daher.
Ja, das ist richtig.
Und dann haben sie gesagt, kurzfristig nicht, ja. Mittelfristig, wer weiß, was die Zukunft bringt, ja. Wir sind langsam in der Zukunft angekommen. Von daher wird mich das auch nicht überraschen, ja, wenn dann irgendwo so ein Hybrid irgendwann mal kommt. Ja. Oder es einfach, wie gesagt, dann wirklich zusammenwächst.
Ja. Ich gehe davon aus, dass die Geräte auf kurz oder lang zusammenwachsen werden.
Ja, weil das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass Steve Jobs hat ja mal den Mac oder ja auch den Pro dann als Truck bezeichnet, dass halt diese Trucks halt auch weiterhin da sein werden.
Das hoffe ich. Ja. Das hoffe ich. Und das dürfen sie halt nicht aus dem Auge verlieren, dass halt die Pro-Nutzer auch nach wie vor da sind, gerade im Mac-Bereich auf jeden Fall da sind. Und ich mache mir weniger um die Hardware Sorgen, ich mache mir mehr um das macOS Sorgen. Das ist das, was mir Schmerzen bereitet. Aber wie gesagt, die Hardware, die ist zurzeit relativ solide aufgestellt. Gerade nach dem Mac Mini, da habe ich dann wieder sehr viel Hoffnung geschöpft und habe gesehen, dass das ein gutes Bekenntnis war zum Mac, aber wie gesagt, die Software macht mir Sorgen. Naja, egal. Oder nicht egal.
Ja.
Wir werden es sehen. Früher oder später. Gut, wir haben aber noch ein Gadget an Bord.
Okay.
Und das kommt aus dem Hause 12 South. Und das ist, ich würde sagen, das neueste Produkt, was mich persönlich erreicht hat. Ich habe es ein wenig später bekommen, habe ich das Gefühl. In den Staaten wurde das Produkt schon ein paar Wochen durch die Medien getrieben und hat dort auch ein sehr, sehr positives Medienecho bekommen. Das kann ich nur in 90% teilen, dieses positive Medienecho. Ich habe da so ein paar kleine Schönheitsfehler gefunden und die möchte ich auch ansprechen und ich sollte sie auch ansprechen. Es gibt ja einige Hörerinnen und Hörer, die uns immer wieder so ein bisschen kritisieren, dass wir alles so extrem über den grünen Klee loben. Das liegt allerdings auch daran, dass wir Produkte nur dann besprechen, wenn sie uns auch gefallen und wenn sie unseren Qualitätsansprüchen Genüge tragen. Hier ist es so, dass sie wirklich zu 90% meinen Ansprüchen Genüge getragen oder das Produkt meinen Ansprüchen Genüge getragen hat. Und diese restlichen 10%, die muss ich dann leider zum Schluss kurz ansprechen. Aber wie gesagt, das Positive überwiegt. Deswegen ist es trotzdem heute in die Sendung hineingekommen, das Produkt. Und es geht um ein Netzteil, um ein spezielles Netzteil, um ein Reisenetzteil mit so ein paar kleinen Extras oder ja, ein spezielles Extra-Feature. Und es heißt 12 South Plug Bug. 120, es gibt nämlich auch noch eine kleinere Version. 120 ist ganz entscheidend, weil das Ding hat 120 Watt. Es hat 4x USB-C an Bord. Es ist sehr kompakt gearbeitet. Die Oberfläche, die Oberseite, die weiße Oberseite ist auch sehr wertig, also ein relativ wertiges Plastik. Und die Rückseite ist rot gestaltet. Und wir kennen ja diese ganzen Produkte im Power-Management oder im Power-Bereich von 12th House. Die haben ja immer so diese zweifarbige Gestaltung, rot und weiß. Das ist so ein bisschen Tradition. Es gab ja auch diese älteren Produkte, diese Add-on-Produkte, die man auf Apple-Netzteile draufstecken konnte, um sie dann steckertechnisch zu erweitern oder USB-C-technisch zu erweitern. Und das ist quasi diese Traditionsfarbe, die man, oder diese Traditionsfarbkombination, die man halt auch hier wieder findet. Also weiß, rot. Und bei dieser roten Geschichte oder bei diesem roten Plastik, da ist man von der Qualität nach meiner Meinung etwas nach unten gegangen oder hat da so ein wenig ins Klo gegriffen. Also das Plastik ist ein bisschen, ja, nicht so, was ich mir darunter vorstelle. Da kommen wir aber auch nochmal zum Schluss zu, weil das bringt dieses nicht so tolle Plastik bringt natürlich auch ein kleines Problem mit sich, aber das zum Schluss. Dann gibt es ganz viele Konnektivitätsmöglichkeiten, das heißt, wir haben ja auch ein Reisenetzteil, wir haben ganz viele Stecker dabei, dass wir das auch international benutzen können. Ich habe jetzt hier nicht alle aufgelistet, wenn man das wissen möchte, bitte auf die Webseite gehen, die Adapter sind in Hülle und Fülle mit dabei. Und dann kommen wir zum USP. Das Ding hat Apple Find My an Bord. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, das Netzwerk mit einzubinden. Und das funktioniert auch gut, da es offiziell auch von Apple Find My zertifiziert ist. Das funktioniert hervorragend. Und das Netzteil taucht dann halt auch dementsprechend dort auf und kann im Netzwerk lokalisiert werden, also im Wo ist Netzwerk? Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu dem kleinen Wermutstropfen. Das Gerät braucht natürlich auch eine Batterie, logischerweise, damit man es auch detektieren kann und wiederfinden kann. Und im roten Bereich von dem Netzteil, also im roten Bereich, wo dieses nicht so hochwertige Plastik verbaut ist, da sitzt die Klappe. Und unter dieser Klappe sitzt dann die Batterie. Und diese Klappe ist sehr, sehr filigran gearbeitet und man muss wirklich aufpassen, man muss wirklich sehr vorsichtig sein, dass man diese Klappe nicht kaputt bricht. Und das ist mein Wermutstropfen. Also da ist so designtechnisch so ein bisschen was in die Hose gegangen. Also wer sich dieses Netzteil kauft, soll bitte aufpassen und sehr vorsichtig sein, diese Klappe zu entfernen und die Batterie zu aktivieren, weil man muss sie natürlich erst einmal aktivieren, da man diese klassische Lasche drin hat, dass die Batterie nicht gleich Kontakt hat, muss man halt diese Kunststoff oder ich glaube, es ist in dem Fall sogar eine kleine Papierlasche entfernen, damit man diese Wo-Ist-Funktion aktivieren kann und damit die Batterie in Kontakt tritt sozusagen, muss man halt die Klappe einmal öffnen. Und bitte seid sehr vorsichtig, wenn ihr diese Klappe öffnet. Wenn es dann geschlossen ist und sie wieder eingerastet hat, ist alles okay. Bloß, wie gesagt, das ist sehr filigran und aufpassen. Das ist der einzige Wermutstropfen, der mir bei dem Gerät halt sehr negativ aufgefallen ist, und es ist quasi auch eine Premiere, dass ich persönlich das erste Mal wirklich ein größeres Problem bei einem 12th House Produkt feststellen konnte, was eventuell auch ein wenig das Nutzererlebnis oder die Erfahrung beeinträchtigt letztendlich. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, die Batterie muss man nicht so oft auswechseln. Wenn wir das jetzt mal an den AirTags festmachen, also das Original Apple Produkt, läuft ja so eine Batterie im Normalfall ein Jahr lang, und bei dem Netzteil wird es eventuell genauso sein, dass die Batterie eine Haltbarkeitszeit von einem Jahr hat. Dann muss man sich halt einmal im Jahr mit der Klappe auseinandersetzen. Okay, kann man auch von der Seite sehen. Aber wie gesagt, die positiven Dinge überwiegen, und diese Klappe ist der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Zum Schluss, ich hätte es bald vergessen, es wird auch eine Tasche mitgeliefert. Das ergibt auch Sinn, da ganz, ganz viele Adapter dabei sind, Länderadapter sozusagen, für die für die Stromversorgung und die ganzen kleinen Adapter können in der Tasche untergebracht werden. Die Tasche ist sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Es ist so eine Mischung aus Hardcase und Softcase, also man hat auch eine gewisse Protektion für die ganzen Geschichten und für das ganze Netzteil. Das ist sehr, sehr schön. Die Tasche ist wirklich vernünftig verarbeitet und ja, steht dem Gerät ganz gut zu Gesicht. Das mein kleiner Bericht zum 12 South Plug Bug. Was ein Name, meine Güte. So ist das. Dann haben wir es doch.
Ja.
Und ich wollte nur ganz kurz über das Netzteil sprechen. Es ist doch wieder länger geworden.
Ja, war mal gut. Ist doch okay.
Gut. Dann haben wir doch die komplette Sendung im Kasten. Heute ist die Sendung natürlich wieder, was heißt natürlich, sie ist leider sehr kompakt geworden. Oder hast du noch irgendwelche Themen, die wir nicht angesprochen haben?
Nein, habe ich jetzt erstmal nichts.
Okay, wir hätten ja noch ein wenig über die Autoindustrie sprechen können, aber das lassen wir.
Oh, was willst du da ansprechen?
Weiß ich nicht, das ist doch sonst immer unser Dauerbrenner-Thema.
Weil ich hätte nämlich da nichts in diese Richtung.
Auch jetzt, nicht, okay.
Außer dass, hier, weißt du, was mir zuletzt vermehrt auffällt? Autoscout 24 macht Werbung.
Okay.
Für halt bestimmte Autotypen, Fahrzeugklassen etc. Und zuletzt haben sie wieder Panik geschoben. Ich weiß nicht, ob irgendwie einige ihrer Kunden viele Touaregs auf der Plattform haben, aber da haben sie halt nur Panik geschoben. Der Touareg wird ja eingestellt. Irgendwann Ende der 20er. Also da ist ja noch ein paar Jahre Zeit. Also wer noch einen Touareg haben will, kann sich auch einen neuen kaufen. Aber da haben sie halt, ja, und der wird ja jetzt eingestellt und das wäre quasi so mit die letzte Möglichkeit, wo ich auch gedacht habe, ihr seid mir in der Vergangenheit ja schon öfter mal mit so ein paar Spots aufgefallen, die nicht unbedingt so prickelnd waren, aber das.
Da haben sie auf Instagram so einen Car-Influencer da stehen, der dann über die
das
Geschichte.
Das auch, ja, genau.
Den habe ich auch gesehen. Der kommt mir relativ authentisch rüber, aber wenn man sich mal etwas näher mit dem Kollegen beschäftigt und schaut, für was er bisher alles Werbung gemacht hat, dann wird es schon ein wenig zweifelhafter, das Ganze, was er da so von sich gibt.
Ja, das ist einmal er und wie gesagt, so ein paar andere Sachen sind mir da noch aufgefallen, wo ich auch gedacht habe, was ist denn da bitte los? Ja.
Also wenn ich mir anschaue, was das für ein wichtiges Produkt für VW ist und was Volkswagen auch in den Markenaufbau reinsteckt für den Touareg und auch für die komplette Produktserie. Also es gibt ja verschiedene Ausprägungen von Touareg.
Einstellt ist ja so eine Sache. Es sollte ja ein rein elektrischer Nachfolger kommen.
Okay, halte ich ja für realistisch. Wenn er dann natürlich
weiter dann halt dann Touareg heißt, ist eine andere Frage.
Ja.
Aber wie gesagt, das Wording von Autoscout fand ich da nicht ganz so prickelnd jetzt. Aber
ist natürlich ein bisschen clickbaitig, diese ganze Geschichte. Und wie gesagt, das kann ich mir, kann ich mir so direkt auch nicht vorstellen.
Ja, vor allem mit den ganzen Aussagen, die jetzt auch aus dem Konzern ja wieder kamen. Sie wissen nicht, ob sie an dem Aus festhalten, also an dem Verbrenner aus festhalten oder ob sie dann nicht doch jetzt weitermachen wollen. Und ach, Freunde, werdet euch doch erstmal klar.
Ja.
Dieses Hin und Her, das ist genau das Problem. Mit eins der Probleme, die jetzt zu den Problemen überhaupt geführt haben, dass sich da niemand in der wechselnden Konzernleitung da mal richtig festlegen konnte. Ja.
Das ist korrekt, ja. Aber wie gesagt, diese Autoscout-Sache, die halte ich für sehr gewagt, also die ganze These, die sie da rausgehauen haben. Das ist mir auch über die Füße gelaufen, das Ganze speziell bei Instagram. Und da habe ich doch auch erst mal gezuckt, wo ich das gesehen habe. und dann habe ich tiefer darüber nachgedacht, über diese ganze Geschichte und habe überlegt, nee, das glaube ich nicht. Gerade was VW dort reinsteckt an Werbemaßnahmen und auch an Marketingaktionen, gerade auch in dieser Bubble. Und wie groß auch die Aufstellung der Markenbotschafter ist. Also kein Fahrzeug wird so gepusht im Konzern wie der Touareg oder wenige Fahrzeuge werden so gepusht wie der Touareg. Da glaube ich das nicht. Und es ist ja letztendlich auch das einzige Oberklassefahrzeug, was Volkswagen hat. Den Phaeton haben sie nicht mehr. Der Passat ist kein Oberklassefahrzeug mehr. Wenn man sich die Preise anschaut, kann man schon denken, dass der Passat ein Oberklassefahrzeug ist. Aber sie haben ja nichts mehr in dem Segment. Also wie gesagt, der Phaeton ist ja leider weggegangen, wurde rausgenommen aus dem System. Und da kann man sich natürlich drüber streiten, ob es Sinn ergeben hat, in dem Bereich überhaupt tätig zu sein als Volkswagen, ob man den Bereich nicht Audi und Mercedes BMW überlassen hätte sollen, damals schon.
Ja, okay, ne? Vor allem, man hatte ja mit Audi eine eigene Konzernmarke.
Richtig, genau.
Die du ja. da hättest können, oder wo das Fahrzeug, denke ich mal, besser aufgestellt gewesen wäre als jetzt VW, aber das ist, wie gesagt, Ansichtssache.
So ist es, ja. Also viele haben ja gesagt, das war eine komplett falsche Entscheidung, den Phaeton damals rauszubringen. Gut, sehe ich ein wenig anders. Es hat sich auch angeboten, weil der Phaeton kam ja gleichzeitig zum allerersten Touareg und er war ja in vielen Bereichen identisch. Die Motoren waren gleich, die Federungs-, man hatte gleich diese identische Luftfederung mit eingebaut. Also es waren ja im Endeffekt Brüder in einer relativ, in einer anderen Darreichungsform, sage ich jetzt mal. Der Touareg mehr auf SUV getrimmt und der Phaeton war halt der Limousine. Aber im Prinzip waren sie ja in vielen Dingen sehr, sehr gleich. Ne? Aber gut. Egal. Und wer ist übergeblieben? Der Touareg ist übergeblieben. Und daraus sind natürlich auch ganz viele andere Fahrzeuge entstanden, wie Tiguan. Tayron haben wir jetzt noch als System in der Mitte zwischen Tiguan und zwischen Touareg quasi. Und von daher glaube ich schon, dass der Touareg weiter im Sortiment bleiben wird. Ja. Gehe ich mal von aus. Und bis 2030, was war ja, glaube ich, so angedacht, oder da ist ja noch lange hin.
Ja, ich sage zwar auch immer gerne, bald ist Weihnachten, aber bis dahin sind noch ein paar Weihnachten. Ja.
Ja.
Da fließt noch einiges Wasser den Bach runter.
Und wir sehen ja auch, wie stabil im Allgemeinen der SUV-Markt ist, egal bei welcher Marke.
Stabil ist gut, ja.
Ja, das
du kriegst ja mittlerweile fast nichts anderes mehr, ja.
Aber es zeigt ja auch, der Kunde möchte es haben, weil es wird ja danach gefragt letztendlich. Dass man in jedem Segment ein SUV rausbringt. Von klein bis halt High-End. Und es ist auch übersichtlich. Das ist ja quasi, man sagt ja, es ist so ein Altmann oder alter weißer Mann-Argument. Ja, man sitzt so schön hoch und man kann so toll über den Verkehr hinwegschauen und man sitzt so übersichtlich. Aber es ist so. Das ist ja faktisch
wobei,
so.
Wobei, da muss man auch wieder sagen, so wie sich A, B und Heck entwickelt hat oder auch gerade die Sicht nach vorne, also da ist nichts mehr groß mit übersichtlich, ja. Ohne die ganzen Hilfsmittel mit Kamera und Piepser und Kram wird es echt schwierig, gerade für Ältere. Wo siehst du denn heute vernünftig, wo ein Auto aufhört?
Ja.
Oder wo es anfängt? Das hast du ja heute kaum noch.
Ja.
Was natürlich auch Bauart geschuldet ist, dann, wie gesagt, auch viel Design. Und natürlich auch der Hilfsmittel, die du einfach heute hast. Ja.
Ja.
Wo kommt ein Auto heute in diesem Segment nicht mehr irgendwie mit Einparkhilfe oder Rückfahrkamera? Ja. Mhm. Gerade in den Ausstattungsvarianten, die sich halt verkaufen. Selbst wenn es nicht unbedingt jetzt, oder wenn selbst wenn eine Rückfahrkamera nicht unbedingt zur Grundausstattung gehört, es kauft doch keiner ein nacktes Auto. Das ist doch auch immer dasselbe, ja, Upselling und wo wir hier ja viel Gemecker ja gerade auch bei Apple haben mit dem ganzen Upselling und keiner kauft doch nur die 8 GB RAM und so und Kram, okay, das hat sich mittlerweile auch erledigt, aber das sind ja nur die, ja, damit halt der Startpreis unter 1000 Euro liegt, das ist doch beim Auto genau dasselbe. Wer kauft denn bitte ein nacktes Standardfahrzeug? Macht doch keiner. Gerade wenn du überlegst, ja, in 2, 3 oder 4 Jahren will ich den vielleicht nochmal privat verkaufen, um mir halt das nächste Auto wieder zu finanzieren, beziehungsweise halt einen Teil davon halt wieder reinzuholen über den Verkauf von meinem Gebrauchten. Gerade wenn du heute, oder was hast heute? Es ist doch schon ständig so, du guckst doch bei den Gebrauchten nach der Ausstattung. Und du kaufst doch auch da nicht unbedingt nackt, weil gerade wenn du gebraucht kaufst, ja, dann guckst du doch nach der Grundausstattung, die du gerne hast.
Ja.
Weil du kriegst ja eh billiger als Liste. Ja. Von daher.
Und es ist ja auch meistens so, dass die wenigsten Autohändler ein ganz nacktes Fahrzeug da stehen haben. Der eine hat dann das Ausstattungspaket. Der eine hat das Ausstattungspaket. Also so eine komplette Basisversion haben die wenigsten dort stehen.
Zumindest mal nicht in dieser, wie gesagt, in dieser Klasse. dass du bei früher bei Kleinwagen oder so, dass da viele, oder was heißt viele, aber dass da halt auch geguckt wird hier, gerade für Fahranfänger oder so, du willst halt, ja, früher hast du einen Golf gesagt noch, oder kauf heute mal einen Golf, ja. Aber hier so ein Polo, ja, ich brauche da groß nichts drin, ja, den kriegt mein Junior oder so, ja.
Ja, ja.
Aber selbst das hast du doch heute nicht mehr, ja.
Ja, ja. Also zu meinen Jugendzeiten, dieser klassische Golf CL ohne alles, der da stand, selbst da hat dann der Autohändler noch gesagt, naja, da packen wir dann noch ein paar Third-Party-Alufelgen drauf, mit den Stahlfelgen von Volkswagen sieht das Ding auch nicht so schick aus, etc. Da kam dann auch irgendwie noch ein bisschen was oben drauf, damit das Fahrzeug halt noch ein bisschen attraktiver war, ganz klar. Ja. So ist das.
Ja.
Aber
oder was war das, der Opel Adam am Anfang, wo man hier ab so und so viel, den hat doch auch keiner wirklich in der kleinsten Motorisierung ohne alles gekauft. Also es gab garantiert welche, die den auch so gekauft haben, weil preislich der dann auch attraktiv war. Aber ich denke mal, wenn du da wirklich die nächste Stufe geguckt hast, ja, gerade auch wegen der Motorisierung, da warst du eh schon wieder im anderen Ausstattungspaket mit drin. Ja,
ja, ja, klar. Das ist so.
Ich glaube, beim Adam war das. Du wolltest, glaube ich, den anderen Motor und hattest dann direkt oder musstest dann quasi schon die andere Ausstattungsvariante nehmen. Ja? Ich glaube, beim Adam war das. Ist auch schon wieder so viele Jahre her. Aber irgendwo war das, ja.
Ja, ja. Selbst die Fahrzeuge, die bei der Polizei unterwegs sind, die Polizei hat sich ja dann dazu entschieden, wir machen jetzt silbergrün oder silberblau, weil wir nach der Leasingzeit oder nach der Zeit, wo wir die Fahrzeuge nicht mehr im Einsatz haben, einen besseren Wiederverkaufswert haben als jetzt diese Standard weiß etc.
Ja, wobei heutzutage ist es ja auch nicht mehr so das Thema, kauft ihr ein Silber oder ein Schwarz und haut eine Folie drauf, ja. Wenn du wirklich eine andere Farbe haben willst,
ja, ja, klar.
Folie drauf. Ja. Aber nimm das, was ich gebraucht, wirklich gut verkaufen kann. Du hast zwei Vorteile. Einmal, du hast die Fahrzeugfarbe, die Originalfahrzeugfarbe. Du hast sie foliert, also der Lack wird definitiv nicht schlechter unter der Folie. Also in der Regel,
ja. Ja,
wenn es vernünftig gemacht ist, die richtige Folie,
genau.
Etc. Dann wird der Lack nicht schlechter, sondern du hast den Originallack in dem Originalzustand, wenn du halt direkt folierst. Ja, hast du den drunter, wie gesagt, du willst den verkaufen, du hast irgendwie so einen schönen Farbgeschmack gehabt und hast da irgendwie, keine Ahnung, super Titan, Grün, Metall, Matt vielleicht noch mit irgendwelchen Farbtupfern, ja, weil es dir gefällt. Ja, du willst, normalerweise würdest du in so einer Lackierung das Fahrzeug nie loskriegen, ohne irgendwo Abstriche zu machen. Folie runter, das Ding sieht aus wie neu, Originallack drauf, peng, ja.
Ja, so ist es. So ist es. Aber
selbst
gut.
Wenn du, ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt, wir hatten ja hier eine Firma im Autobereich, die wirklich mit einer außergewöhnlichen Farbe unterwegs war und die Firmenfahrzeuge natürlich auch entsprechend aussehen. Würdest du heute folieren? Das würdest du nicht mehr so lackieren lassen?
Nein, es ist auch viel zu aufwendig.
Wie gesagt, bekauf das Ding mal. Ja.
Ist viel zu aufwendig. Auch der Arbeitsprozess der Lackierung ist viel zu aufwendig. Ja. Das ist so.
Deswegen Folie drauf, Ende Gelände. Kannst du dich austoben, wie du willst. Ja.
Ja. Jetzt
kommt die Folie runter, ja, haben alle was davon.
So ist es. Selbst die klassischen Kommunalfahrzeuge, also dieses Orange, die kaufen ein weißes Grundfahrzeug, weil das halt im Wiederverkauf viel attraktiver ist, und folieren das Ganze. Ich habe es letztens gesehen. Unsere Gemeinde hat einen Sprinter gekauft, einen klassischen Sprinter. Und die haben dann nur alle Seiten foliert, aber das Dach haben sie nicht foliert, weil das sieht ja eh keiner im Normalfall. Er stand gerade bei mir vor der Haustür und ich habe aus dem Obergeschoss auf das Auto geschaut, habe gedacht, gucke mal an, weißes Dach, der Rest ist orange, ja, weil bist ja nicht so groß, dass du auf das Dach drauf gucken kannst vom Sprinter halt. Ja. Ob das jetzt so gut war, diese Entscheidung ist eine andere Geschichte, aber naja.
Ja, ja, genau.
Da kann man dann drüber diskutieren.
Ja, aber da wurden wahrscheinlich 5 Fahrzeuge gemacht und was kannst du halt sparen. Ja,
ja, aber natürlich altert die Farbe, die nicht mit Folie
die
bedeckt
Lack ist,
obendrauf anders als die Farbe, die geschützt ist. Ne? Das muss man auch so sehen. Was ich immer wieder feststelle, wenn ich so Firmenfahrzeuge von oben sehe, die sind teilweise nicht gewaschen obendrauf. Die sind dann schon mit Grünspan besetzt etc. Also das verstehe ich dann immer nicht. Warum man denn nicht die Fahrzeuge auch so pflegt, dass sie oben drauf gereinigt sind? Keine Ahnung. Schlimm, schlimm. Na gut. Somit haben wir auch wieder das Autothema heute untergebracht. Manchmal muss man auch mit der Brechstange der Themen hier einbauen. Genau. Das hilft nichts.
Bist du glücklich jetzt?
Ja, ich arbeite ja immer noch an einem Autopodcast, aber ich weiß nicht so richtig, in welche.
Aus dem Spiele-Podcast, über den ich nachgedacht habe, wird wahrscheinlich ein Blog, aber das ist auch wieder egal.
Ja.
Auch so ein Thema.
Aber heute noch in den Bereich Auto-Podcasting einzusteigen, ich glaube, der ist inflationär.
Genauso Spiele, ja. Ist ein schwieriges Ding, ja. Aber
ich habe wirklich auch überlegt, so ein geschlossenes Projekt zu machen, pro Auto, was ich einmal gefahren habe, eine Podcast-Folge zu machen.
Das wäre doch zum Beispiel was, ja.
Ja. Wären dann 43 Folgen.
Oh, bei mir könnte man das anhand von zwei Händen locker abzählen.
Nee, wären jetzt 43, ja. Aber das klingt jetzt so viel. Aber teilweise habe ich auch alte Karren gefahren und auch schnell gewechselt. Da war ja alles mal dabei. Ne? Also wobei, in meiner
lass mich mal, wenn ich wirklich nur die Fahrzeuge, die ich... Hör mal, dann sind es das. Oh, ja, knapp. Also da hätte fast eine Hand ausgereicht.
Ja. Also,
so viel war es bei mir gar nicht.
Und ich sag mal so, die letzten 10 Fahrzeuge waren dann auch so, die wurden dann auch interessant. Alles, was davor war, das war experimentell, ne? Ja. Alles aber mal durchgetestet.
Mercedes hat ein paar Experimentalfahrzeuge gebaut, also.
Ja, aber die habe ich komischerweise nur zweimal gehabt in meiner Historie. Den Stern habe ich nur zweimal gefahren, glaube ich.
Also Mercedes, also nicht die, ja, okay.
Nein, nicht die Standardware. Eine C-Klasse und eine E-Klasse. Mehr hatte ich auch da in dem Bereich nicht. Ja. Eine untermotorisierte C-Klasse, E-Klasse.
Ja, es ist halt immer die Frage, was verstehst du unter untermotorisiert, ja?
Naja, das war ein Diesel, eine 220er Diesel-Geschichte.
Der ist eigentlich nicht untermotorisiert.
Ja. Doch, der hatte nur, nee, das war ein 200er, glaube ich, nur ein 200er Diesel, ja. Der hatte, glaube ich, nur 120 PS. Und für so ein großes Geschoss ist es nach meiner Meinung ein bisschen wenig gewesen. Er kam nicht so richtig aus dem Quark. Mhm, mhm. Aber war ein Schnapper. Von daher... Hat es mich dann nochmal zur E-Klasse getrieben. Gut, in diesem Sinne schauen wir mal, was uns die nächste Woche bringt. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht, oder?
Jawohl, genau.
Okay. Oder wollen wir noch über Rasenpflege sprechen?
Nee, lass mal gut sein.
Haben sich auch ein paar Hörer darüber aufgeregt, warum wir über Rasenpflege sprechen. Ja, weil es Themen sind, die uns beschäftigen, die bei uns im Alltag vorkommen. Und Rasenpflege kann auch nerdig sein. Ist es zwar jetzt bei mir ist es ja eher ein Acker als eine Rasenfläche, aber egal. Naja, egal. Schauen wir mal. Also, bis dann. Mach's gut, Thomas.
Tschüss. Ciao, tschüss.